Vielen Dank für die freundliche Einführung und schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, ich werde Ihre Erwartungen nicht enttäuschen. Worum soll es heute gehen? Wenn Sie gar nichts mitnehmen aus diesem Abend, dann sollten Sie zumindest die Beantwortung dieser Frage mit nach Hause nehmen. Bestimmen die Sterne unser Leben? Die Antwort ist ja, aber nur der eine. Zumindest der ist, bei dem ist es erwiesen, diesen Stern nennen wir Sonne und der beeinflusst unser Leben ganz massiv. Was möchte ich Ihnen heute erzählen? Ich möchte Ihnen ein bisschen was über die biologischen und medizinischen Grundlagen der Zirkadianen, also der Zirkadiem, ungefähr einen Tag, der 24-Stunden-Zeitmessung erzählen. Ich möchte Ihnen nahebringen, wie das im Körper reguliert wird, wie diese Uhren, die wir tatsächlich in fast allen unseren Zellen besitzen, dann physiologische Funktionen beeinflussen und was das dann eigentlich für Effekte und Auswirkungen hat auf die Medizin und auf unser tägliches Leben. Hier habe ich Ihnen mal einige Beispiele für biologische Rhythmen mitgebracht und Sie können ja vielleicht mal überlegen, um welche Rhythmen es sich hier wahrscheinlich handelt. Und die wichtige Frage dahinter ist, welche von diesen Rhythmen sind eigentlich durch Uhren, also durch innere Zeitmesser reguliert und welche von diesen Rhythmen reagieren eigentlich nur auf äußere Rhythmen in Umweltbedingungen und sind deshalb also nicht endogen, sondern exogen determiniert. Wir haben hier die Krabbe in der Tidenzone und als Beispiel für diese sogenannten zirkatidalen Rhythmen, also die ungefähr 12-Stunden-Rhythmen, die dem Ankommen und Abfließen vom Wasser in der Tidenzone entsprechen. Und diese Rhythmen sind unseres Wissens nach über innere Uhren reguliert. Ob das eine Uhr ist, die eigentlich den Tagesrhythmus misst und den dann nochmal durch zwei ungefähr teilt, oder ob es eine eigene 12-Stunden-Uhr gibt, das wissen wir noch nicht so genau. Die molekularen Grundlagen sind völlig ungeklärt. Hier oben rechts haben wir den zungarischen Hamster. Der zungarische Hamster kann wie das Hermelin auch im Jahreswechsel seine Fellfärbung ändern. Das ist hier die Winterform und das ist die Sommerform. Und dieser Rhythmus ist tatsächlich nicht auf eine eigene innere Uhr zurückzuführen. Man kann diese Tiere unter bestimmten Lichtbedingungen halten. Wenn man einen langen Tageszyklus und eine kurze Nacht hat, dann werden die Tiere die Sommerform annehmen, also ein dunkles Fell haben. Und wenn man die Tiere in einem kurzen Tag, langen Nachtrhythmus hält, also 10 Stunden Licht oder weniger, dann werden die diese Winterform anbringen. Und deshalb können wir auch in derselben Tierhaltung, wie hier dargestellt, die Tiere in beiden Phasen haben. Dieses hier, das ist Ihnen vielleicht nicht so bewusst, das ist Coniaulax, das ist ein Planktontierchen, das verantwortlich ist für das Meeresleuchten. Und dieses Meeresleuchten ist tatsächlich ein sehr robuster, sogenannter zirkadianer Rhythmus, der primär in den Abendstunden auftritt. Und man kann diese kleinen Tierchen auch sehr gut im Labor halten, in einem Erlenmeyer-Kolben, und dann kann man dieses Leuchten im Labor weiterverfolgen. Es war ein sehr beliebter Modellorganismus in den Anfangsphasen der Chronobiologie. Dies ist eine Grillenart, die Magicicada. Und diese spezielle Grillenart ist dafür bekannt, dass sie einen 13 oder 17 Jahre Populationsrhythmus hat. Da gibt es unterschiedliche Arten. Dieses ist, glaube ich, die 17-jährige. Das heißt, alle 17 Jahre schlüpfen die Larven und die fertigen Tiere kommen quasi raus aus der Larvenform und verpaaren sich. Und diese 17 Jahre werden immer fest eingehalten. Das heißt, alle 17 Jahre gibt es diese Zikaden und dann ist wieder für 16 Jahre Ruhe. Ob das eine innere Uhr hat oder nicht, wissen wir nicht. Es ist auch ein unbeliebtes Forschungsthema. Stellen Sie sich vor, Sie beginnen mit Ihrer Doktorarbeit. Aber es sind keine Umweltrhythmen bekannt, die 13 oder 17 Jahre dauern. Insofern gehen wir auch davon aus, dass es hier eine innere Uhr geben muss. Warum müssen wir überhaupt oder warum brauchen wir überhaupt eine innere Uhr? Letztendlich sind diese Uhren eine Adaptation an die Umwelt. Und dieses Dia zeigt eigentlich sehr schön, wie sehr sich unsere Umwelt im Tagesverlauf ändert. Wir haben am Tag natürlich ganz primär das Licht, das Visuelle, unser Auge können wir benutzen, um uns zu orientieren. Das ist in der Nacht heutzutage natürlich gar kein Problem mehr mit den ganzen künstlichen Beleuchtungen, aber wenn wir ein paar hundert Jahre zurückgehen, dann sah das schon ganz anders aus. Da war es ziemlich dunkel nachts und man musste sich primär auf andere Sinne verlassen. Und eine Theorie, warum wir zum Beispiel schlafen, ist auch, dass wir uns nicht so oft verletzen. Weil wenn wir nachts über genauso aktiv wären wie tagsüber, dann wäre natürlich die Unfallwahrscheinlichkeit sehr viel höher, weil wir irgendwo gegen einen Baum laufen oder so. Und dann könnten wir uns auch nicht so gut fortpflanzen. Aber das ist nur eine Theorie, es ist schwer zu testen. Nichtsdestotrotz, fast alle Lebewesen auf der Erde haben diese zirkadianen Uhren. Wir finden die nicht nur in Menschen, sondern in eigentlich allen Tiergattungen, den meisten Pflanzen und sogar in der Bakterienwelt sind zum Teil diese zirkadianen Rhythmen beschrieben worden. Das ist also ein sehr universeller Aspekt und wir gehen davon aus, dass der ursprüngliche Nutzen dieser Uhr war, die Zellteilung in die Dunkelphase zu legen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Einzeller in der Frühzeit der Erde und Sie wollen sich replizieren, Sie wollen Ihr Erbgut weitergeben, das heißt, Sie teilen sich, dann ist es enorm ungünstig, wenn Sie das machen, wenn die Sonne scheint, weil die Sonne hat einen hohen UV-Lichtanteil und UV ist unheimlich schädlich für unsere Erbinformation, für unsere DNA. Deshalb ist es enorm von Vorteil, um das eigene Erbgut zu erhalten, wenn man diese sehr sensitive, sogenannte Replikationsphase in die Dunkelzeit legt. Und wenn man diese Dunkelzeit aufgrund seiner inneren Uhr genau festlegen kann und nicht vielleicht gerade mit einer Wolke verwechselt, die vor die Sonne gekommen ist, dann kann das von Vorteil sein. Und wir gehen davon aus, dass dadurch diese zirkadianen Uhren in der Evolution aufgetaucht sind. Diese Uhren steuern viele unterschiedliche Prozesse und das ist hier vielleicht ein ganz typischer, nämlich der Schlaf. Wir als Menschen sind tagaktiv, das heißt, wir schlafen primär in der Nacht oder wir sollten primär in der Nacht schlafen. Individuell gibt es da durchaus Unterschiede, da komme ich nachher noch zu. Aber Schlaf ist tatsächlich auch durch das Tierreich, eigentlich durch das gesamte Tierreich evolutionär konserviert. Und hier sind so ein paar markante Beispiele, also hier Katzen und Affen, die natürlich so ähnlich schlafen, diese Schlafposition einnehmen, wie wir Menschen auch. Und die berühmten Fledermäuse, die sich an die Äste oder an die Balken im Dachstuhl hängen. Und vielleicht die beeindruckendste Form des Schlafes ist der Schlaf bei Pottwalen. Die schlafen nämlich so senkrecht. Das liegt daran, dass sie ja in der Schnauze diesen großen Walradkörper haben, der wichtig ist für den Druckausgleich, wenn sie in die Tiefsee abtauchen. Und der ist etwas leichter als das Wasser. Die Dichte ist etwas geringer. Und dadurch, wenn der Pottwal sich quasi nicht bewegt, dann stellt er sich von ganz alleine aufrecht. Und das muss man vielleicht einmal im Leben gesehen haben. Ich weiß nicht, es haben sicherlich sehr wenige. Es gibt aber auch ganz andere Aspekte, in denen unsere innere Uhr zum Tragen kommt. Und das ist hier eine sehr neue Studie, die sich mit einem sehr modernen Medium beschäftigt hat, nämlich mit dem Twitter-Dienst, also diesem Kurznachrichtendienst im Internet, wo man so kleine Botschaften abschicken kann. Die Politiker haben das ja auch als ein sehr interessantes Medium inzwischen erkannt. Und was die Kollegen hier gemacht haben, die haben eine große Anzahl 500 Millionen Twitter-Meldungen analysiert und haben geschaut auf den emotionalen Inhalt dieser Twitter-Meldungen im Verlauf des Tages und im Verlauf der Woche. Und man sieht hier im Tagesverlauf, das ist hier positive Assoziationen und negative Assoziationen, dass also hier über den Tagesverlauf es hier eine Rhythmik gibt, die aber auch noch an den unterschiedlichen Wochentagen anders ausfällt. Man sieht hier am Sonntag hier, da sind die positiven Meldungen am höchsten und am Dienstag ist es am schlechtesten. Und das Ganze umgekehrt für die negativen Assoziationen. Aber was macht diese Rhythmen jetzt zu endogenen Rhythmen? Warum ist das nicht einfach eine Reaktion auf Licht oder Wärme, wie wir sie tagsüber haben, oder Dunkelheit und Kälte, vielleicht ein bisschen unterschiedliche Feuchtigkeit, wie wir sie nachts haben. Und die wichtigen Prinzipien, die diese exogenen Rhythmen von den inneren Uhren unterscheiden, sind die Selbsterhaltung, die Synchronisation, wir sagen da neudeutsch Entrainment, zu. Und da werde ich hier jetzt nicht so drauf eingehen, weil das für uns Warmblüter nicht so entscheidend ist, die Temperaturkompensation. Aber Sie können sich vorstellen, ein Insekt zum Beispiel, was also nicht die eigene Körpertemperatur reguliert, sollte natürlich eine Uhr haben, die an kalten wie an warmen Tagen gleichermaßen zuverlässig die Zeit misst. Diese Selbsterhaltung beim Menschen war lange sehr umstritten und es hat tatsächlich bis in die 70er, zum Teil 80er Jahre hinein gedauert, bis wir insbesondere die medizinischen Kollegen davon überzeugen konnten, dass es diese inneren Uhren tatsächlich im Menschen auch gibt. Und die wichtigste Person in diesem Zusammenhang war sicherlich Jürgen Aschoff, der in den 60er Jahren am Max-Planck-Institut in Siewiesen diese berühmten Bunker-Experimente gemacht hat. Dort gab es eine Isolationseinheit hier, die tatsächlich so ein bisschen wie ein Bunker aufgebaut war, hier ein Anblick von innen, wo Probanden für mehrere Wochen in Isolation von jeglicher äußeren Zeitinformation gemessen wurden. Man hat verschiedene physiologische und Verhaltensrhythmen gemessen und hat geschaut, bleiben diese Rhythmen erhalten, wenn die äußere Zeitinformation wegläuft, wenn die äußere Zeitinformation wegfällt. Und das ist hier so eine Aufzeichnung von einem dieser Probanden. Was wir hier im oberen Bereich sehen, ist der Schlaf-Wach-Rhythmus. Also hier, wenn die Linie oben ist, dann war der Proband wach. Und wenn die Linie unten ist, hat er geschlafen. Und man sieht hier im ersten Teil des Experiments, als die Tür zur Einheit quasi noch offen war, sehr schön diesen sehr regelmäßigen Rhythmus hier im Tagesverlauf. Und hier ist die Körpertemperatur und hier ein Hormon, was auch tagesrhythmisch ist, das Cortisol. Der Cortisolspiegel im Blut wurde gemessen. Hier, wo diese senkrechte Linie ist, wurde die Tür dann zugemacht. Der Kontakt zur Außenwelt wurde abgebrochen. Nahrungsmittel wurden unregelmäßig nach einem randomisierten Muster zur Verfügung gestellt. Und was Sie sehen, ist dieser Rhythmus von Schlaf und Wach, von Körpertemperatur und von Cortisol läuft wunderbar mit ungefähr 24 Stunden weiter. Und was man nicht sehen kann, aber wenn man genauer hinguckt, erkennen könnte, ist, dass dieser Rhythmus etwas länger ist als 24 Stunden. Wenn Sie hier dieses Maximum angucken, dann ist es ungefähr am Anfang des Tages. Und wenn Sie hier hinten gucken, dann ist es am Ende des Tages. Das heißt, die innere Uhr verschiebt sich jeden Tag ein kleines bisschen gegen die äußere Zeit. Bei Menschen ist der Takt der inneren Uhr ungefähr 25 Stunden. Allerdings individuell sehr unterschiedlich. Einige der Probanden in Siewiesen hatten Uhren, die mit 30 Stunden pro Tag getaktet waren. Das war dann sehr ungünstig, weil man hat dafür Studenten rekrutiert und die Studenten haben sich zum Beispiel Bücher mit in die Einheit genommen, um dann für die Prüfung zu lernen. Und dann war das Experiment zu Ende nach 3 Wochen und die Studenten stellten fest, dass sie mit ihrem Lernen noch gar nicht so weit waren, weil sie hatten ja mehrere Tage verloren, weil ihre eigene Uhr ja jeden Tag 4, 5, manchmal 6 Stunden verloren hat. Und die mit der langsamen Uhr sind da dann tatsächlich ein bisschen in die Bredouille geraten. Der zweite Aspekt ist die Synchronisation. Wenn unsere Uhr also nicht gleich 24 Stunden in ihrem inneren Takt hat, dann müssen wir sie ja jeden Tag ein bisschen verschieben, damit wir überhaupt mit dem Tag-Nacht-Rhythmus synchron laufen können. Und das passiert primär durch das Licht. Unter normalen Bedingungen, hier ist jetzt einmal der Schlaf-Wach-Rhythmus aufgetragen, man sieht hier immer die Schlafphase, dann hier die Wachphase und unter normalen Bedingungen mit der offenen Tür, mit Zeitinformation sind wir perfekt mit dem 24-Stunden-Tag synchronisiert. Dann in der sogenannten Freilaufbedingung, wenn die Türen geschlossen waren, die Periode war etwas länger, die Uhr etwas langsamer, dann gibt es diesen Drift. Und zum Ende des Experiments, wenn die Türen wieder geöffnet wurden, die Zeitinformation wieder da war, dann hat dieser Rhythmus sich wieder synchronisiert. Wie macht das Licht das? Das Licht wird aufgenommen von der Netzhaut, von speziellen Zellen, die nichts mit unserem Sehsystem zu tun haben, sondern in der inneren Schicht der Netzhaut, den sogenannten Ganglionzellen, sitzen. Und diese Zellen, die hier so in Blau eingezeichnet sind, die haben direkte Verbindungen zu einem Kern im Gehirn, dem Nucleus suprachiasmaticus, der direkt oberhalb der Kreuzung der beiden Sehnerven unterhalb des sogenannten Hypothalamus, also unterhalb des Gehirns, ungefähr so zwischen den Ohren in der Mitte. Da sitzt dieser Kern, wenige tausend Nervenzellen, die sehr eng gepackt sind. Und das ist die Zentraluhr unseres Körpers. Diese Uhr wird direkt vom Licht angesteuert und mit dem äußeren Tag-Nacht-Rhythmus synchronisiert. Wenn man sich diese Uhr genauer anguckt, und das sind hier Daten aus der Maus, man sieht hier den sogenannten dritten Ventrikel, das ist eine Öffnung im Gehirn, ein Hohlraum im Gehirn, der quasi parallel zur senkrecht quasi und von vorne nach hinten verläuft. Und diese Stelle hier, das in Blau sind Zellkerne angefärbt, und dann kann man hier diesen Nucleus suprachiasmaticus sehen. Das sind also zwei so Haufen von sehr dicht gepackten Zellen hier unten. Das ist der optische Nerv, wo der optische Nerv sich kreuzt. Und in Rot sieht man hier die Aktivität von zwei Genen, die an dieser inneren Uhr beteiligt sind, PER1 und PER2. Und was man hier sieht, ist, dass eigentlich in der Nacht und am Morgen PER1 eigentlich überhaupt nicht aktiv wird. Und hier gegen Mittag, dann gibt es plötzlich ganz viel Aktivität. Dieses Gen wird plötzlich aktiv, es wird Protein gemacht und gegen Abend ist das Ganze wieder weg. Und für PER2 ist es genauso, nur dass dieser Rhythmus etwas verschoben ist. Und diese rhythmische Aktivität in den Genen, die ist genau das, was die Uhr auf molekularer Ebene ausmacht. Wie stellen wir uns das heutzutage vor? Wir haben diese PER-Gene, die sind hier, es gibt noch ein drittes, PER1 und PER2 und PER3. Und wir haben die Partner von PER, die sogenannten CRY-Gene, davon gibt es zwei. Und wir haben die Gegenspieler davon, das Gen CLOCK und das Gen BMAL1. Am Tag sind diese beiden Gene aktiv und die können als sogenannte Transkriptionsfaktoren die Aktivität dieser Gene steigern. Dadurch werden dann diese Gene abgelesen, es werden die entsprechenden Eiweiße, Proteine gemacht und die werden dann im Verlauf des Tages immer mehr. Das ist das, was wir im Prinzip eben in dem Bild gesehen haben. Erst wird das PER1 angestellt und danach das PER2. Im Verlauf der Nacht gehen diese Eiweiße dann zurück in den Zellkern und unterdrücken die Aktivität von CLOCK und BMAL. Damit schalten sie quasi ihre eigene Produktion wieder aus. Dadurch fällt der Spiegel von diesen beiden Proteinen über die Nacht wieder ab und am nächsten Tag können CLOCK und BMAL wieder von vorne die PER- und CRY-Gene aktivieren. Es kommt also zu einer Gegenläufigkeit der Aktivität von den PERs und BMAL. Und gleichzeitig mit dem PERS den CRYs und gleichzeitig mit dem BMAL das CLOCK. Und diese rhythmische Aktivität der Gene ist das, was die Uhr auf molekularer Ebene ausmacht. Und über andere Gene, die ebenfalls über CLOCK und BMAL oder über PER und CRY reguliert werden, kann dann diese Zeitinformation von der Uhr in physiologische Prozesse, also zum Beispiel die Zellteilung, übersetzt werden. Hier sind diese Zellen gezeigt, die in der Netzhaut sitzen, in den Ganglienzellen. Die formen so ein, hier in grün angefärbt, das Photopigment, das sogenannte Melanopsin, was für diese Lichtempfindlichkeit dieser Zellen verantwortlich ist. Und man sieht, die formen so ein sehr loses Netz. Hier und da ist mal eine Zelle. Die sind nicht dicht genug, um tatsächlich ein Bild abzubilden. Die Auflösung dieses Bildes wäre viel zu gering. Das sind ein paar tausend Bildpunkte, überhaupt nichts, um so ein komplexes Bild zu machen, wie wir es mit den Zapfen und Stäbchen machen können. Aber sie sind durchaus gut dafür geeignet, das Licht per se zu detektieren und dann hier über den optischen Nerv, das ist jetzt ein Mäusegehirn von unten, die Augen würden ungefähr hier sitzen und hier läuft der optische Nerv und hier kreuzt sich der optische Nerv und Sie sehen hier diese beiden dunklen Punkte. Das ist der Nucleus suprachiasmaticus. Und vom Auge laufen diese Nervenfasern direkt dorthin und können dort die Zentraluhr verstellen. Was macht das Licht eigentlich mit dieser Uhr? Wie sorgt das Licht dafür, dass die Uhr, wenn sie zu schnell ist, ein bisschen verlangsamt wird, wenn sie zu langsam ist, ein bisschen beschleunigt wird? Das Licht wirkt zu bestimmten Tageszeiten. Wenn wir Licht zu Beginn der Nacht haben, dann sorgt es dafür, dass unsere Uhr langsamer wird. Das heißt, wir verschieben unseren Rhythmus durch Licht in der Nacht ein wenig nach hinten. Umgekehrt, wenn wir am frühen Morgen, also noch vor dem eigentlichen Aufstehen, Licht bekommen, dann sorgt das für eine Beschleunigung der Uhr. Das sorgt dafür, dass die Uhr also ein kleines bisschen schneller läuft, der ganze Rhythmus etwas zu früheren Zeiten hin verschoben wird. Bei Leuten, die vielleicht am Wochenende sehr lange weg sind und dadurch vielleicht auch noch sehr lange viel Licht kriegen, kann das natürlich fatale Wirkungen haben. Das heißt, sie verlagern ihren vielleicht sowieso schon nach hinten verschobenen Rhythmus durch diesen Lichteinfluss zum Ende des Tages, zum Beginn der Nacht noch weiter nach hinten. Und viele von Ihnen haben vielleicht Kinder großgezogen und im Teenageralter kann das ein großes Problem werden, weil die nämlich womöglich diese Phase, wo sie ihre Uhr wieder nach vorne verschieben würden, am nächsten Morgen einfach verschlafen. Auswirkungen hat das natürlich insbesondere beim Jetlag, wenn also die innere Uhr gar nicht mehr mit der äußeren Zeit übereinstimmt, weil wir von einem Tag auf den anderen mehrere Zeitzonen überquert haben. Und viele Persönlichkeiten, die vielleicht viel in der Welt hin und her jetten, kann man oft daran erkennen, dass sie diese auffälligen Sonnenbrillen tragen. Und das ist nicht nur, weil sie sich vielleicht vor solchen Persönlichkeiten schützen wollen, sondern auch, weil sie verhindern wollen, dass sie zur falschen Zeit Licht bekommen. Tatsächlich, wenn man nämlich zum Beispiel über viele Zeitzonen ostwärts fliegt, dann möchte man ja seine Uhr nach vorne verschieben. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen von Hamburg nach Tokio, dann sind das 9, 10 Stunden Zeitverschiebung und Sie haben also einen extrem verkürzten Tag. Und Sie wollen dann natürlich in Tokio angekommen Ihre Uhr möglichst schnell nach vorne schieben. Das heißt, Sie wollen eigentlich diese Phase erwischen. Wenn Sie den Übernachtflieger genommen haben, dann kommen Sie leider früh morgens genau in dieser Phase an. Das heißt, der Profi wird dann, wenn er am frühen Morgen in Tokio aus dem Flieger steigt, die Sonnenbrille tragen und warten bis zum Nachmittag, um dann die Zeitzone zu erwischen, an der er seine Uhr nach vorne verschieben kann. Diese Uhren gibt es aber nicht nur im Gehirn, nicht nur im Nucleus suprachiasmaticus, sondern eigentlich wir wissen nicht, ob in allen, aber in sicherlich fast allen Zellen und Geweben unseres Körpers. Und diese Uhren sind durchaus nicht sklavisch an diese Zentraluhr gekoppelt. Dies ist hier ein Beispiel aus der Nebenniere. Das sind Nebennierenschnitte aus der Maus, bei denen ein Marker, also ein Protein exprimiert, ein Protein reingebracht wurde, was diese Funktion dieser molekularen Uhr wiedergibt. Und wir sehen hier dieses Protein, das ist das Enzym, was in den Glühwürmchen das Leuchten macht. Das heißt, dieses Protein produziert Licht. Und dieses Licht wird jetzt abhängig von der Funktion der Uhr ausgesendet. Und wir sehen hier, das ist ungefähr ein Tag, mehrere Aufnahmen alle paar Stunden. Und dann sieht man hier, dass die Aktivität des Lichts zunimmt, wieder abnimmt und hier hinten wieder zunimmt. Und wenn man das über mehrere Tage verfolgt, dann sieht man hier diese gedämpfte Schwingung. Das heißt, in dieser Nebenniere kann die Uhr ticken, ohne dass es ein Zeitsignal von außen gibt. Es gibt keine Zentraluhr, es gibt kein Licht, nur konstante Kulturbedingungen. Aber diese Selbsterhaltung sorgt dafür, dass diese Rhythmik in der Nebenniere trotzdem erhalten bleibt. Und zum Beispiel wichtige Hormone der Nebenniere, wie das Cortisol oder das Aldosteron, was für den Salzhaushalt wichtig ist, weiter rhythmisch sezernieren kann. Das heißt, wir haben also ganz viele Uhren in unserem Körper und die sitzen in den einzelnen Zellen. Hier ist im Prinzip das gleiche Experiment nochmal mit einer einzelnen Zelle in Kultur gezeigt. Und dann sieht man hier, wie die Intensität des Lichts abnimmt, wieder zunimmt und wieder abnimmt. Das ist hier, glaube ich, jede Stunde eine Aufnahme. Wir haben also ganz viele Uhren, nicht nur eine Uhr. Wir haben diese Zentraluhr im Gehirn, im Nucleus suprachiasmaticus, die durch die Sonne eingestellt wird und über Hormone wie das Cortisol oder das Melatonin, aber auch über das autonome Nervensystem, werden dann die Uhren in all den Organen miteinander und mit der äußeren Zeit synchronisiert. Und dadurch können wir letztendlich physiologische Rhythmen im Einklang mit dem Tagesrhythmus generieren. Interessanterweise gibt es auch noch andere Signale, die diese Rhythmen steuern können. Und für diese Uhren in den peripheren Organen, insbesondere in der Leber, ist zum Beispiel die Nahrungsaufnahme wichtig. Normalerweise essen wir tagsüber. Das heißt, das Nahrungssignal und das Lichtsignal sind ungefähr miteinander synchron und dieses ganze System ist miteinander im Einklang. Wenn wir aber jetzt unsere Nahrung nur noch nachts zu uns nehmen würden, dann würden wir die Leberuhr von der Zentraluhr im Gehirn komplett entkoppeln. Das heißt, die Uhr im Gehirn würde dem Licht folgen und die Uhr in der Leber würde dem Essen folgen. Und das, so sagen zumindest Tierexperimente, ist sehr ungünstig. Dadurch werden dann Prozesse, an denen unter anderem auch das Gehirn und diese Organe in der Peripherie beteiligt sind, nicht mehr gut miteinander synchronisiert. Und zumindest im Tiermodell führt das dann zu einer erhöhten Diabetesneigung oder zur Entwicklung von Übergewicht. Eine andere Uhr, die sehr wichtig für die Gewichtsregulation ist, ist die Fettzellenuhr. Jede unserer Fettzellen, die ja der primäre Energiespeicher in unserem Körper sind, hat ihre eigene Uhr. Und diese Uhr ist insbesondere dafür verantwortlich, dass in Phasen, wo wir relativ wenig Nahrung zu uns nehmen, Fett freigesetzt wird und als Energieträger für andere Organe, insbesondere die Leber, zur Verfügung steht. Das passiert natürlich primär nachts. Die meisten von uns werden nachts nicht allzu viel essen. Dann wird die Fettzellenuhr sagen, so, jetzt Fett abbauen und Fettsäuren über das Blut an die Leber schicken, wo diese Fettsäuren dann zum Beispiel in ATP, also das Energieäquivalent des Körpers, umgewandelt werden können. In der aktiven Phase essen wir, über den Magen-Darm-Trakt wird dann die Nahrung aufgenommen und Fette können wieder ins Fettgewebe eingelagert werden. Wenn die Uhr nun gestört ist in diesen Fettzellen, dann ist die Freisetzung von den Fetten aus den Adipozyten, aus den Fettzellen gestört. Es wird zwar tagsüber noch eingelagert, aber nachts wird nicht mehr vernünftig ausgeschüttet. Das führt zum einen dazu, dass die Fettzellen immer größer werden. Zum anderen führt das dazu, dass man nachts immer mehr Hunger hat, weil man natürlich diese Energie braucht, die normalerweise von den Fettzellen zur Verfügung gestellt werden muss. Und dieser Teufelskreis führt letztendlich dazu, dass immer mehr Fett aufgebaut wird. Was gibt es für andere Rhythmen, die letztendlich durch diese Uhr reguliert werden? Ich hatte ja schon von Cortisol erzählt, vom Schlaf-Wach-Rhythmus. Hier nochmal auch ein Beispiel aus den Aschoffschen Analysen. Zahlreiche Parameter im Blut, hier der Calciumspiegel, der Kaliumspiegel, also wichtige Salze im Blut, die Urinausscheidung und die Körpertemperatur sind über diese zirkadianen Rhythmen reguliert. Und vielleicht ein sehr prominentes Hormon, was im Tagesrhythmus gesteuert ist, ist das Melatonin. Melatonin, wie man hier sieht, wird primär nachts ausgeschüttet. Dabei ist es außerdem noch sehr lichtabhängig. Wenn man nachts das Licht anmacht, dann geht der Melatoninspiegel relativ schnell innerhalb von wenigen Minuten sehr effizient in den Keller. Außerdem ist der Rhythmus im Melatonin stark altersabhängig. Sie sehen hier, junge Kinder haben einen sehr starken Rhythmus, erreichen hier fast 160 Pikogramm pro Milliliter, während das Alter der Melatoninrhythmus immer weiter abnimmt. Sie sehen hier, über 70 ist es nur noch wirklich ein Bruchteil, hier ungefähr bei 30 Pikogramm pro Milliliter. Da das Melatonin ein wichtiger Faktor ist, der diese Uhren miteinander synchronisiert, geht man davon aus, dass das auch Auswirkungen auf die Stabilität der Rhythmen im Ganzen hat. So treten zum Beispiel im Alter vermehrt Schlaffragmentationen auf, der Schlaf ist nicht mehr so tief, diese Konsolidierung, also diese Durchschlafen ist nicht mehr so ausgeprägt. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass der Melatoninrhythmus nicht mehr so stark ist. Diese Rhythmen können durchaus auch, wie jetzt am Beispiel des Nachtessens schon gezeigt wurde, auch desynchronisieren. Und das ist hier in diesen Isolationsexperimenten sehr schön gezeigt worden. Einige Probanden hatten einen sehr langen Schlaf-Wach-Rhythmus, das hatte ich schon erwähnt, während dann oft andere von diesen Rhythmen sich von diesem Schlaf-Wach-Rhythmus entkoppelt haben. Also hier haben wir die Körpertemperatur, die einen vielleicht 25 Stunden oder 24,5 Stunden Rhythmus hat und diesen sehr langen, ungefähr 26, 27 Stunden langen Schlaf-Wach-Rhythmus und hier auch die Urinausscheidung. Das heißt also, diese Rhythmen, die also auch von diesen einzelnen Uhren letztendlich reguliert werden, können unter bestimmten Bedingungen voneinander entkoppelt werden. Wann passiert das zum Beispiel? Zum Beispiel bei Dingen, die wir jetzt gerade erst erfahren haben, nämlich bei der Sommer-Winterzeitumstellung. Man denkt, naja gut, das ist eine Stunde, das macht nicht so viel aus, das stecke ich ganz gut weg. im Frühjahr ist es ein bisschen doof, schlafe ich eine Stunde weniger, bin ich morgens noch ein bisschen müde. Man hat festgestellt, dass die Adaptation an diese eine Stunde Verschiebung durchaus mehr als eine Woche dauern kann. Also hier ein Beispiel der Frühjahrsverschiebung in den sogenannten späten Chronotypen, also den Spätaufstehern, den Eulen. Dann sieht man hier, dass sich die Schlafzeit, die mittlere Schlafzeit, die sich eigentlich hier von einem Tag auf den anderen um eine ganze Stunde verschieben sollte, auch nach mehreren Tagen hier, das sind dann 4, 5 Tage nach der eigentlichen Verschiebung, noch fast gar nicht angepasst hat. Und was das eigentlich für physiologische Konsequenzen hat, ist bisher noch gar nicht so besonders verstanden. Was ist dieser Chronotyp eigentlich und warum ist das überhaupt wichtig? Also wir haben natürlich alle diese innere Uhr, wir sind prinzipiell alle tagaktiv, aber ob wir mehr früh oder abends aktiv sind, ist durchaus sehr unterschiedlich und interessanterweise auch altersabhängig. Hier ist so eine Verteilung des sogenannten Chronotypen, also der mittleren Schlafphase an freien Tagen, an denen man schlafen kann, wie man möchte, über das Alter. Und man sieht hier, die Kinder sind relativ früh, die Studie begann hier so mit 9 Jahren ungefähr und ich glaube, das sind ungefähr 50.000 Datensätze, die hier ausgewertet wurden und dann sieht man, im Verlaufe der Pubertät wird diese Schlafphase immer weiter nach hinten verschoben, das heißt, die Kinder werden immer, oder die Teenager sind immer spätere Chronotypen und dann hier so um 20, 22 rum kippt das und man wird langsam immer, immer früher, bis man eigentlich wieder so auf dem Kleinkindniveau ankommt. Das kann natürlich durchaus erklären, warum zum Beispiel Lehrer und Schüler oft ganz unterschiedliche Schlaf-Wach-Rhythmen haben. Und das wird durchaus debattiert, ob die Schulzeiten eigentlich mehr für die Schüler oder für die Lehrer organisiert wurden. Es gibt Unterschiede bei den Geschlechtern. Hier ist das nochmal einmal nach Frauen und Männern aufgetragen. Sie sehen hier, die Frauen werden etwas früher spät, und aber nicht ganz so spät wie die Männer. Und dann diese Maxima-Phase ist ein kleines bisschen früher, was sicherlich auch mit der sexuellen Reifung zu tun hat, die ja bei Frauen auch etwas früher stattfindet. Und dann im Altersverlauf nähern sich die beiden Kurven eigentlich immer mehr an, bis sie sich hier so um 50 Jahre herum ganz gut treffen. Was bedeutet das im täglichen Leben? Im täglichen Leben bedeutet das, wenn der eigene Chronotyp mit den Anforderungen im täglichen Arbeitsleben nicht mehr gut zusammenpasst, dass es eine unheimliche Schere, insbesondere in der Schlafdauer, zwischen freien und Arbeitstagen gibt. Und hier ist mal die Schlafdauer an Arbeitstagen und freien Tagen in Abhängigkeit von dieser Diskrepanz zwischen innerer Uhr und äußeren Anforderungen aufgetragen worden. Das ist der sogenannte soziale Jetlag. Herr Rönneberg aus München hat diesen Begriff geprägt, der also zeigt oder der verdeutlichen soll, wie sehr eigentlich unsere innere Uhr von den äußeren Anforderungen, von der äußeren Zeit abweicht. Und dann sieht man, je größer dieser soziale Jetlag ist, desto größer ist dieser Schlafunterschied an freien und an Arbeitstagen. Das betrifft insbesondere natürlich Menschen, die sehr spät aktiv wären, wenn sie so aktiv sein könnten, wie sie wollen. Und die akkumulieren letztendlich im Verlauf der Arbeitswoche ein unheimliches Schlafdefizit, was sie dann fast verzweifelt in den 2, 2,5 Tagen am Wochenende dann wieder aufholen wollen. Hat das Konsequenzen? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen inzwischen, die zeigen, dass Menschen mit einem erhöhten sozialen Jetlag zum Beispiel eine erhöhte Neigung zu Übergewicht haben, aber auch eher Raucher sind, die Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist höher und eine ganze Reihe von weiteren Studien sind da noch auf dem Weg. Gibt es eigentlich Unterschiede in Chronotyp in unserer Republik? Und ja, die gibt es tatsächlich. Es hat Untersuchungen gegeben, hier sieht man die Verteilung der Probanden zwischen Menschen im Westen von Deutschland und im Osten von Deutschland. Und man hat festgestellt, dass unsere mitteldeutschen Mitbürger im Schnitt etwas früher aufstehen. Das macht nur ein paar Minuten aus, aber immerhin. Und das hat damit zu tun, dass die tatsächlich früher die Sonne sehen. Also dieser Verlauf im Aufstehen richtet sich hier, das wäre hier die Sonnenaufgangsdauer und das ist hier die Aufstehzeit. Und man sieht, die folgt dem eigentlich ganz gut. Die Steigung ist ein bisschen geringer, es gibt eine gewisse Kompensation. Aber obwohl in Thüringen wie im Saarland die normale Zeit dieselbe ist, stehen die Saarländer etwas später auf. Und das hat auch schon gleich eine Anwendung gefunden. Die Kollegen in Sachsen-Anhalt haben sich das als ihr Landesmotto aufgeschrieben, die Sachsen-Anhalt, die Frühaufsteher. Okay, im letzten Teil möchte ich noch ein bisschen was zu Chronomedizin erzählen und wie wir das jetzt eigentlich, dieses Wissen um diese inneren Uhren anwenden oder anwenden sollten für insbesondere die medizinische Versorgung. Man kann sich vorstellen, dass dieses System der Uhren und der uhrengesteuerten Physiologie im Wechsel steht mit Krankheit, der Entwicklung von Krankheit. Das heißt, die Uhren können die Entwicklung von Krankheit beeinflussen. Krankheiten können aber auch auf die Uhren zurückwirken und diese Rhythmen stören. Und natürlich auch die Behandlung dieser Krankheiten, also die Pharmaka, die wir benutzen, um die Krankheiten zu behandeln, wirken klar auf die Krankheit, können aber auch Nebenwirkungen haben, können die Uhr beeinflussen. Die Uhr wiederum kann dafür sorgen, dass bestimmte Pharmaka besser oder schlechter wirken. Und ein paar Beispiele habe ich Ihnen mitgebracht. Das ist hier eine Schlafaufzeichnung von einem gesunden und einem schizophrenen Patienten. Und im gesunden Patienten, ich will es nicht falsch sagen, ja genau, im gesunden Patienten sollten Sie hier eigentlich diese typischen REM-Schlaf hier in Blau und Tiefschlaf in Gelb und Grün Abfolgen sehen, die eigentlich ganz typisch über die Nacht verteilt sind. In der ersten Hälfte der Nacht haben wir vermehrt Tiefschlafphasen hier in Gelb und Grün. In der zweiten Hälfte der Nacht diese verschärften REM- oder verstärkten REM-Phasen, also diese sehr traumstarken Phasen. Und Sie sehen hier, im schizophrenie-erkrankten Patienten gibt es sehr viel weniger von diesen Tiefschlafphasen und diese Verteilung über die Nacht ist nicht mehr so erhalten, dass wir zunächst tief und dann primär REM-Schlaf haben. Das führt dazu, dass dieser Schlaf auch weniger erholsam ist und das natürlich auch wieder Einflüsse hat auf die kognitive Leistungsfähigkeit dieser Patienten, also zusätzlich die Krankheit noch beeinflussen kann. Ein zelluläres Beispiel. Ich hatte Ihnen von diesen Uhrengenen erzählt, PER1 und PER2, die im Tagesverlauf rhythmisch sind. Das sind hier Biopsieproben aus Lebern. Und da sieht man hier diese Rhythmik auch in der Genaktivität dargestellt. Und hier in schwarz sind Proben aus Lebertumoren genommen worden. Und da wurde diese Rhythmik bestimmt. Und was Sie sehen hier ist, dass in den Tumoren diese Rhythmik gestört ist. Ich hatte Ihnen erzählt, die Uhren sind mit dem Zellzyklus, mit der Teilung der Zelle, der Replikation verknüpft. Das ist ja genau das, was in den Krebszellen nicht mehr funktioniert oder nicht mehr vernünftig reguliert ist. Dadurch wird auch dieser Rhythmus verloren. Und die Zellen teilen sich ungehindert weiter. Die meisten Rhythmusstörungen werden allerdings von außen beigebracht. Das heißt, Veränderungen in unserem Lebensstil, in unserer Arbeitswelt sorgen dafür, dass diese Uhren von außen durch solche Zeitsignale gestört werden, insbesondere bei Schichtarbeit, aber natürlich auch bei Jetlag. Da kommt das Bild. Das führt dazu, dass insbesondere metabolische Erkrankungen bei Schichtarbeit große Risikofaktoren sind. Das heißt, Schichtarbeiter, und hier ist mal die Dauer der Schichtarbeit gegen die Wahrscheinlichkeit aufgetragen, dass sie Übergewicht entwickeln. Und dann sehen Sie, je länger Sie Schichtarbeit, Nachtschichtarbeit gab oder hier diese Rotating Shifts, also diese Wechselschichten gearbeitet haben, desto höher das Risiko, dass sie an Adipositas, an Übergewicht erkranken mit den entsprechenden Folgeerkrankungen. Hier eine sogenannte Meta-Analyse, also eine Analyse von verschiedenen Studien, bei denen geschaut wurde, ob sich das Brustkrebsrisiko bei Nachtschicht arbeitenden Krankenschwestern erhöht. Und dann sieht man hier, dass es eine 48% erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Brustkrebs bei Nachtschwestern gibt. Das sind schon sehr solide Daten. Man sieht hier, die meisten Studien, bis vielleicht auf diese Studie, sind da eigentlich sehr positiv. Einige haben sogar noch höhere Werte. Hat es auch Auswirkungen auf unser Gehirn? Ja, einige Studien schlagen das vor oder deuten darauf hin. Hier eine sehr interessante Studie an Flugpersonal, wo man zwei unterschiedliche Arten von Flugpersonal verglichen hat, und zwar solche, die eine relativ lange Pause zwischen den Flügen, den Interkontinentalflügen hatten, sich also adaptieren konnten an die neue Zeit, und solchen, die eigentlich am nächsten Tag wieder zurückgeflogen sind. Das heißt also, die Einflüsse waren die gleichen, die Flugzeiten waren die gleichen, nur die einen hatten mehr Jetlag und die anderen konnten sich zwischendurch erholen. Und was man gesehen hat, das ist tatsächlich hier, und das ist eine sogenannte MRT-Aufnahme vom Gehirn, dass hier in diesem sogenannten Temporallappen auf der linken Seite, auf der rechten Seite es zu einer Schrumpfung gekommen ist. Das heißt also, neuroanatomisch im Gehirn ist eine bestimmte Gehirnregion, die wichtig für die Verarbeitung von Gedächtnisinhalten ist, ist bei diesen Flugpersonal, die also diesem erhöhten Jetlag ausgesetzt wurden, geschrumpft. Und das hat sich auch auf kognitive Tests ausgewirkt. Hier gibt es eine Art Memory-Spiel, wo also eine Abfolge von Karten gelernt wurde und wo geschaut wurde, ob nach kurzer und nach langer Zeit, das sind hier die Short Recovery und die Long Recovery, wie gut die das sich verinnerlichen konnten, und dann konnte man sehen, dass die Long Recovery Crew sehr viel besser abgeschnitten haben als die, die keine Zeit hatten, sich zu erholen. Und hier, das ist so ein Tastentipp-Test, wo am Bildschirm verschiedene Zahlen auftauchen, die man dann auf einer Computertastatur nachtippen muss. Und dann kann man sehen, dass die Flugbegleiter, die weniger Erholungszeit hatten, weniger richtige von diesen Tasten getroffen hatten. Gut, das waren jetzt mal Effekte, die durch Störungen der Uhr zustande kommen, wo also tatsächlich diese nicht beachtete innere Zeit dazu führt, dass es tatsächlich Effekte oder pathologische Effekte haben kann. Aber wie kann man denn dieses Wissen über die Uhren nutzen, um vielleicht Krankheiten auch zu behandeln? Und eine Erkrankung, die insbesondere in skandinavischen Ländern sehr verbreitet ist, ist die sogenannte Seasonal Affective Disorder, die sogenannte Winterdepression. Man geht davon aus, dass in den Wintermonaten, wo in nördlichen Ländern dann die Tage sehr kurz werden, die zirkadiane Rhythmik dadurch durcheinander gerät, dass man relativ wenig Licht, relativ viel künstliches Licht auch hat. Und man hat dann versucht, über die Gabe von Melatonin, also diesem synchronisierenden Hormon, diese Uhr zu stabilisieren. Und das gelingt tatsächlich. Man hat dann die Melatonin-behandelten Patienten, mit denen, die nicht mit Melatonin behandelt wurden, verglichen, und man konnte zeigen, dass es da tatsächlich bessere Erfolge mit Melatonin gab und wahrscheinlich dadurch, dass man diese Rhythmen stabilisiert hat. Ganz praktisch kann es sogar schon Auswirkungen haben, in welchem Zimmer man im Krankenhaus untergebracht ist. Hier ist eine sehr interessante Studie gewesen, die verglichen hat im gleichen Krankenhaus die Patienten, die in einem Zimmer mit Westfenster gelegen haben, zu den Patienten, die in einem Zimmer mit Ostfenster gelegen haben. Das heißt, die Patienten im Westfenster haben abends Sonne gehabt, und das sind hier sind die Lichtangaben, also im Westfenster ungefähr 1400 Lux, das ist schon noch relativ hell am Morgen, und 3000 Lux, also ungefähr das Doppelte am Abend, und hier am Ostfenster 15.500 Lux am Morgen und 2700 Lux am Abend. Und das sind hier die durchschnittlichen Verbleibtage dieser Patienten im Krankenhaus. Und was Sie sehen ist, dass hier beim Ostfenster zum Teil recht große Unterschiede und Verkürzungen der Aufenthaltsdauer waren. Wenn Sie also vielleicht mal selber ins Krankenhaus müssten, sollten Sie sich vielleicht um ein Ostfenster und ein Ostzimmer bemühen. Vielleicht sind die aber auch schon für die Privatpatienten besetzt. Welche 5? Diese? 15.500 ist korrekt. Ja. An einem klaren Tag können Sie durchaus 40.000, 50.000 Lux Lichtintensität haben. Das ist nicht so, man nimmt das nicht so linear wahr, weil das Auge sehr gut adaptieren kann. Hier haben wir jetzt vielleicht 30 Lux, 50 Lux, na, vielleicht 100 an einigen Stellen, je nachdem, wo man sitzt. Also sehr wenig, aber trotzdem können wir uns ja alle sehr gut sehen. Hat die innere Uhr auch Auswirkungen auf Medikamente? Können Medikamente unterschiedlich wirken? Ja, hier ein Tierversuch, wo ein sehr häufig auch bei Menschen eingesetztes Zytostatikum gegeben wird. Also Zytostatika werden in der Krebsbehandlung gegeben. Sie sorgen dafür, dass Zellen sich nicht mehr teilen können und dann letztendlich absterben. Da die Krebszellen sich besonders stark teilen, sind sie besonders stark betroffen. Da aber auch andere Zellen dadurch beeinflusst werden, haben Zytostatika, also die sogenannte Chemotherapie, natürlich auch starke Nebenwirkungen. Und was man hier gemacht hat, ist, man hat die gleiche Menge an dieser Docetaxel-Substanz gegeben, hier an 5 unterschiedlichen Tagen, und hat geschaut, wie diese Ratten das vertragen haben. Und das sind hier sogenannte Survival Curves, also Überlebenskurven. Diese Ratten waren nicht krank, aber sie haben halt die Nebenwirkungen zu stören bekommen. Und hier in diesen Kreisen ist die Tageszeit der Behandlung angegeben. Wenn Sie um 3 Uhr morgens behandelt wurden, dann haben 85% der Tiere diese Behandlung überlebt. Wenn sie um 11 Uhr abends behandelt wurden, nur ungefähr 15. Also ein absolut dramatischer Unterschied. Und das kann natürlich entscheidend sein bei der Krebsbehandlung. Es gibt inzwischen Studien, die diese Kenntnisse auch auf Menschen anwenden. Es gab eine sehr viel beachtete Studie in Frankreich, die eine Chronochemotherapie bei Darmkrebs sich angeschaut hat. Das hat sehr gut funktioniert, allerdings nur bei Männern. Und das zeigt ein inhärentes Manko in der biomedizinischen Forschung, dass wir nämlich 80%, vielleicht 90% der Forschung zuerst mal an gesunden Männern durchführen. Und erst dann, wenn wir da einen Effekt gesehen haben, dann schauen wir doch mal, ob es bei Frauen auch funktioniert. Und jetzt mussten die Kollegen eigentlich wieder zurück in die Ratte gehen, um gucken, wie ist das denn eigentlich bei weiblichen Ratten? Gibt es da andere Mechanismen, um dann vielleicht später auch mal eine Chronochemotherapie für Frauen anzubieten? Ganz zum Schluss noch mal was zum Alter. Ich hatte Ihnen ja von den beiden erzählt und vom Jetlag. Und wäre es nicht schön, wenn wir ein Medikament hätten, mit dem wir den Jetlag gut behandeln können? Und ein mögliches Mittel wäre, dass wir in diesen Kreislauf hier eingreifen, der diese Synchronisation der einzelnen Uhren untereinander beeinflusst. Und da sind insbesondere die sogenannten Glukokortikoide, also Cortisol, wichtig. Denn Cortisol, was von der Nebenniere ausgeschüttet wird, kann Uhren in anderen Geweben, zum Beispiel in der Leber, aber auch im Gehirn, miteinander synchronisieren. Wenn man jetzt Mäuse hat und man möchte das ja nicht gleich im Menschen ausprobieren und möchte gucken, ob man Cortisol irgendwie dazu verwenden kann, wie die Mäuse den Jetlag vertragen, dann kann man bei Mäusen auch Jetlag machen. Das sieht man hier, das ist das Laufradverhalten einer Maus. Hier über 2 Tage, jede horizontale Linie ist 2 Tage. Und wenn wir hier diese schwarzen Balken haben, dann ist die Maus im Laufrad, die läuft immer nachts. Hier in Grau, wenn das Licht ausgeht, fängt die Maus an zu laufen, tagsüber läuft sie sehr wenig. Und wenn wir jetzt von einem Tag auf dem anderen hier den Licht-Dunkel-Zyklus um 6 Tage verschieben, dann ist das für die Maus wie ein Jetlag, wie im Prinzip eine Reise nach Vladivostok oder so. Und dann sieht man hier, braucht die Maus ganz schön lange, eine ganze Woche, bis sie sich an diesen neuen Tag-Nacht-Rhythmus angepasst hat. Und das ist hier die Verschiebung dieser Aktivität für viele Tiere, während das hier nur ein einzelnes Tier ist. Das dauert also ungefähr 8 Tage, bis sie angepasst ist. Hier bei 4 Tagen ist so die Hälfte der Adaptation erreicht. Man kann jetzt bestimmte Medikamente geben, die zu gewissen Tageszeiten die Produktion von Cortisol unterdrücken. Und wenn man das in der Nacht gibt, in diesem Fall ist das einfach im Trinkwasser gegeben werden, mit Metirapon ist dieses Mittel, was auch zum Teil bei Menschen eingesetzt wird, dann kommt es zu einer Verschiebung. Das ist hier der Schwarz, ist der normale Cortisolrhythmus des Tieres, und in Rot ist der Cortisolrhythmus des Tieres, das dieses Metirapon erhalten hat. Das heißt also, der Cortisolrhythmus wird nach vorne verschoben. Und wenn man das jetzt vor dieser Zeitverschiebung macht, dann sorgt das dafür, dass die Maus hier mit Metirapon sehr viel schneller an diese neue Zeitzone adaptieren kann. Ungefähr 50% Gewinn. Und es wäre ja schön, wenn man das auch bei Menschen ausprobieren kann. Und dazu laufen im Moment gerade Studien, um zu sehen, ob man zu bestimmten Zeitpunkten zum Beispiel Metirapon geben kann und dann den Cortisolrhythmus verschieben kann. Zum Schluss noch etwas aus dem Kino, da müssen Sie gleich mal das Mikrofon anmachen. Ich entschuldige mich schon mal für die Schimpfworte am Ende des Clips. Einige von Ihnen kennen vielleicht den Film Snatch. Da geht es um einen Diamant, der in London abhanden kommt und ein Diamanthändler in New York, dem dieser Diamant eigentlich gehörte, der beschließt dann in der Mitte des Films irgendwann, dass er jetzt unbedingt schnell nach London kommen muss. Und das sehen wir hier. Shut up and sit down, you big bald fuck. Ja, Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber wer weiß, was er genommen hat. Vielleicht war es ja Metoropon. Also, zusammenfassend nochmal. Wir haben diese inneren Uhren im Hypothalamus, im SCN, im Nucleus suprachiasmaticus, aber auch in allen peripheren Geweben, die Physiologie und Verhalten mit dem Tag-Nacht-Rhythmus synchronisieren. Wenn diese Uhren gestört werden durch äußere Störungen oder auch durch Krankheit, dann können sie Auswirkungen haben auf unsere Physiologie, können Krankheiten begünstigen, darunter unter anderem Adipositas, metabolische Erkrankungen im weitesten Sinne und auch Krebs, wie wir bei den Nachtschwestern gesehen haben. Diese Chronotherapien, die also entweder da ansetzen, diese Uhr zu stabilisieren oder das Wissen um diese Uhrenfunktion ausnutzen, um gezielt tageszeitlich einzugreifen, können helfen, Krankheiten besser oder vielleicht mit geringeren Nebenwirkungen, wir hatten diese Chemotherapie in der Ratte gesehen, zu behandeln. Und damit möchte ich mich bedanken und auch bei meiner Arbeitsgruppe und unseren Kollaborateuren und unseren Geldgebern. Und ich freue mich auf eventuelle Fragen.